Einen schönen guten Morgen von hier. Vier. Ab Vers 14. Am Anfang, ich möchte einen kurzen Überblick nochmal geben, oder Rückblick auch. Am Anfang von Kapitel 4 sehen wir den Herrn Jesus zurückkehren von seiner Taufe am Jordan. Und im Anschluss daran begann er seinen Dienst im Alter etwa von 30 Jahren. Doch bevor er seinen Dienst aufnahm, so richtig aufnahm, wurde er zuerst vom Geist Gottes in eine Erprobung geschickt. Das haben wir am letzten Sonntag gehört, worin er 40 Tage lang, über 40 Tage lang vom Teufel versucht wurde. Die einzelnen Prüfungen bestand er, der auch der zweite Mensch genannt wird, der zweite Adam, in hervorragender Weise, ganz im Gegensatz zu dem ersten Adam. Und das auch noch bei sehr erschwerten Bedingungen. Adam, der erste Mensch, befand sich im Wonnegarten und hatte eigentlich keinen Hunger. Der Jesus dagegen wurde 40 Tage lang in der Wüste umhergeführt und das kostete auch Kraft und er litt Hunger. Bedenken wir diese Dauer. Sein ganzes irdisches Leben über, von seinem Kommen bis zu seinem Tod am Kreuz, war der Jesus gehorsam gegen seinen Gott. Er blieb völlig in der Abhängigkeit zu Gott. Von daher ging er auch seinen Weg ununterbrochen in der Kraft des Geistes Gottes. Der Geist Gottes gab ihm, wie gesagt, Kraft, obwohl er wahrscheinlich äußerlich mehr kraftlos war. Und so konnte er auch dem Teufel widerstehen. Drei Wesenszüge treten hier in dieser Versuchung Jesu besonders hervor. Einmal seine völlige Abhängigkeit von seinem Gott, seine Hingabe an seinen Gott und seinen Vater. Ihm wollte er dienen und niemandem allein, niemandem sonst. Sein absolutes Vertrauen, er wollte nichts und niemandem sonst vertrauen. Und nach der bestandenen Erprobung kehrte der Herr Jesus zurück nach Galiläa, um seinen öffentlichen Dienst in der Kraft des Geistes zu beginnen. Dabei war die erste Station, von denen hier unser Kapitel auch berichtet, das Lukas-Evangelium, die Stadt Nazareth, in der er aufgewachsen war. Und aus dem Johannesevangelium wissen wir allerdings, dass er davor, vor Nazareth, schon mindestens in Kana und in Kapernaum war, zum Beispiel. Oder auch, wo er seine Jünger berief. Den Predigttext finden wir in Kapitel 4 jetzt, von 14 bis Vers 30. Der Text geht also um die Verkündigung in der Synagoge von Nazareth. Wir könnten auch als Titel nehmen oder als Untertitel nehmen, in Bezug vielleicht auch mehr auf uns heute. Stelle dich der Wahrheit Gottes und demütige dich vor dem Herrn. Erkenne das an. Wir werden sehen, wie der Herr Jesus den Menschen in Nazareth in einer solchen Gnade begegnete, wie sie vorher in Israel kaum bekannt war. Niemandem dort so begegnet war, kaum einem. Bis dahin hatte man in den Synagogen das Gesetz und die Propheten gehört. Die Gnade konnte aber an einem Menschen nur wirksam werden, wenn er bereit wäre, von seinem hohen Ross herabzusteigen und seine Hilflosigkeit und seine Bedürftigkeit einzugestehen. Doch dazu waren die Nazarener nicht bereit. Der Text lässt in aller Deutlichkeit ihren geistlichen Hochmut und Unglauben erkennen. Und es waren fürchterliche Konsequenzen, die eine solche Reaktion auf eine der ersten Gnadenerweise des Herrn Jesus nach sich ziehen würde. Das Verhalten der Menschen von Nazareth sollte eine typische Verhaltensweise oder Verhaltensmuster für ganz Israel werden. Später können wir durchaus sagen, auch für die Menschen aus den Nationen. Ich lese also den Text abschnittsweise. Zuerst Vers 14 und 15. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde über ihn ging aus durch die ganze Gegend und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Es scheint hier so zu sein, dass es Lukas, dem Schreiber, sehr wichtig, durch den Heiligen Geist natürlich inspiriert, sehr wichtig war, herauszustellen, dass er Jesus seinen Weg in der Kraft Gottes ging. Und der Jesus tat nichts unabhängig vom Geist Gottes, sowohl hinsichtlich seiner Leitung als auch der Kraft, in der er handelte, in der er diente. Auch Paulus musste das lernen, körperlich schwach, zusätzlich einen Pfahl im Fleisch habend, 2. Korinther 12, in großer Schwachheit konnte er nur durch die Gnade Gottes in manchen Kämpfen bestehen und viele Schwierigkeiten überwinden. Paulus wurde vom Herrn Jesus in viele Tiefen und viele aussichtslose Situationen geführt, aber aus allen, wie er berichtet, in 2. Timotheus 3, aus allen denen hat ihn der Herr gerettet. Auch wir können gegen die Finsternis und Versuchung bzw. Sünde nur bestehen durch den Heiligen Geist. Ansonsten gehen wir aussichtslos und hilflos unter. Wir sollen auch nicht aus eigener Kraft oder in eigener Kraft dienen, sondern mit den Gaben und mit der Kraft, die Gott gibt, damit er in allem verherrlicht wird. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf das in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christum, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nicht nur Leitung und Kraft empfing der Herr Jesus durch den Geist Gottes, auch seine ganze Ausstrahlung, seine Autorität ging auf den Geist Gottes zurück. Die Verse 14 und 15 zeigen, dass der Jesus offensichtlich schon vor diesem Ereignis in Nazareth viele Orte in Galiläa besuchte, beziehungsweise dort in einigen Synagogen gelehrt hat, was uns unter anderem bekannt ist, dieses Weinwunder in Kana, Johannes 2, oder die Heilung des königlichen Beamtes in Kapernaum, Johannes 4, oder auch die Berufung der Jünger, die am Nordufer des Sees Genezareth zu Hause waren, Johannes 1, 35 bis 42. Und dabei erkannten die Menschen seine Vollmacht an seinem Reden und Tun. Auch sein Leben war in völliger Übereinstimmung mit dem, was er redete. Das ist im Gegensatz oft zu uns, nicht oder auch bei von dem Gegensatz, völligen Gegensatz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die anderen zum Beispiel schwere Lasten legten, aber selbst nicht bereit waren, einen Finger zu rühren. Das war auch das Hauptmerkmal im Dienst von Paulus. Ganz deutlich tritt das zum Beispiel hervor, vielleicht könnt ihr das mal zu Hause nachlesen, finde ich immer wieder ermutigend auch. Also ganz deutlich tritt es hervor im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1 und 2, wo dann sagt auch zum Beispiel ein Vers, 1. Thessalonicher 1, Vers 5, denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisset. Und jetzt was kommt, wie ihr wisset, was wir unter euch waren um euretwillen. Und das beschreibt er dann auch näher im Kapitel 2. Also Paulus und seine Mitarbeiter verkündigten nicht nur das Evangelium, sondern man kann wirklich sagen, sie lebten es auch. Und die Vollmacht des Herrn Jesus und auch der seiner Diener hat letztlich ihren Urgrund in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das sahen wir auch schon bei Johannes dem Täufer, dem Vorläufer des Herrn Jesus, wo es von ihm mal heißt in wo er angekündigt wurde, man könnte sagen, mit anderen Worten, er war von sich selbst völlig entleert. Und er hatte auch den Heiligen Geist von Geburt an. Und lebte wirklich darin. Also alle Diener Gottes, und das fängt beim Herrn Jesus an, entweder sind sie fern, das trifft nur für den Herrn Jesus zu, fern von jedem Ungehorsam, jeder Sünde, gilt nur für den Herrn Jesus, oder sie leben oder lebten in praktischer Gerechtigkeit und führten ein untadeliges Leben. Was auch von dem Zacharias gesagt wurde. Sündlos war das nicht, untadelig heißt nicht sündlos, aber es heißt, dass sie ihre Sünden alle Zeit vor Gott geordnet hatten. Wir kommen zu Vers 16 bis 21. Und er kam nach Nazareth, wo er auferzogen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Tag des Sabbats in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück, und setzte sich, und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und noch Vers 21, er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Also es ist normalerweise kein Problem, wenn man vielleicht nach vielen Jahren wieder an den Ort zurückkehrt, indem man seine Kindheit oder Jugendzeit verbracht hat. Wenn man sich dort nichts hat zu Schulden kommen lassen, wird man auch von den Leuten normalerweise herzlich aufgenommen. Doch wenn man kommt und den Leuten zum Beispiel sagen muss, in dieser oder jener Sache macht ihr etwas falsch oder ihr befindet euch auf einem Holzweg und begründet es auch noch oder gar, ich will euch einen besseren Weg zeigen, dann wird es spätestens schwierig. Denn dann ist es wahrscheinlich, dass die Leute die Krallen ausfahren. Von Leuten, die vielleicht jünger oder weniger nahestehend sind, wird man vielleicht noch angenommen, aber von Älteren oder uns Nahestehenden erfährt man in der Regel eher Ablehnung. Und im Fall des Herrn Jesus war die Sache äußerst brisant, ja explosiv. Er kam in einer Mission mit einer Botschaft an die Leute, die wirklich ans Eingemachte ging. Und außerdem geht es ja hier um wirklich geistliche Angelegenheiten. Und da können wir durchaus sagen, dass der Teufel nicht fern. Wenn es jetzt hier heißt, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Der Jesus hatte einige Gewohnheiten, wir lesen davon. Zum Beispiel vorzulesen, zu lehren, zu beten. Es gibt verschiedene Schriftstellen, die das zeigen. Also auch wenn der Jesus etwas gewohnheitsmäßig tat, so können wir doch sicher sein, dass er das im vollen Bewusstsein und ganzem Herzen tat. Wir dagegen praktizieren zwar auch manche Sachen gewohnheitsmäßig, zum Beispiel das Singen von geistlichen Liedern oder Beten in der Gebetsgemeinschaft. Aber wir können nicht, das kann ich von mir zumindest so sagen, unbedingt sagen, dass wir immer voll dabei sind. Und es gibt auch gute Gewohnheiten, denen es nachzustreben gilt. Zum Beispiel auch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, dass wir das regelmäßig tun. Doch mindestens, wenn es um geistliche Dinge geht, dann sollten wir diese auch nach dem Vorbild des Herrn Jesus bewusst und mit ganzem Herzen praktizieren. Vielleicht sollten wir mehr dafür beten, dass uns das mehr gelingen möchte. Schnell, wir sind ja wirklich schwache Menschleins, wie schnell sind unsere Gedanken weggewandert. Es braucht nur einen Gedanken zu kommen und dann gehen wir dem nach und sind nicht mehr dabei. Der Herr Jesus war gekommen, zu retten, was verloren ist. Nachdem ihm der Synagogendiener das Buch des Propheten Jesaja gereicht hatte, fand er die Stelle aus Jesaja 61, 1 bis 4. Er las aber nur die ersten 1,5 Verse. Jesaja 61, 1 bis 4 enthält aber eigentlich den ganzen Ratschluss Gottes über einen Zeitraum von etwa 3000 Jahren. Das erste, was hier angesprochen ist, was auch der Jesus anspricht, vom Zeitalter der Gnade. Und dann über die Zeit der Drangsal Jakobs redet er dort, bis hin zum messianischen Friedensreich. Und diese Prophezeiungen Jesajas betreffen also demnach nicht nur Zeiten des Segens, sondern auch Zeiten des Gerichts, also die Drangsal Jakobs zum Beispiel. Jetzt aber war der Herr Jesus gekommen, noch nicht zum Gericht, sondern dazu zu erretten, was verloren ist. Markus 2, 17, da sagt er, die Starken bedürfen nicht des Arztes, sondern die Kranken. Das passt auch zu unserem Text hier. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Deshalb, und das ist kein Zufall, las er auch nur die ersten 1,5 Verse. Danach, ab der zweiten Hälfte des zweiten Verses, ist dann vom Tag der Rache unseres Gottes die Rede, worunter, wie gesagt, die Trübsalzeit oder Drangsal Jakobs zu verstehen ist. Bevor der Herr Jesus auf diese Erde kam, war Israel grundsätzlich nur mit der Unerbittlichkeit und den Regeln des Gesetzes konfrontiert worden. Jetzt aber war die Gnade und die Wahrheit in Person des Herrn Jesus gekommen. Johannes 1, 17, da steht, denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Oder Johannes 1, 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und überhaupt, solange der Herr Jesus über diese fluchbeladene Erde ging, war sein Leben ein Ausdruck von Gnade und Wahrheit. Und genau dem entsprachen auch die Worte, die er hier in der Synagoge an seine Zuhörer richtete. Einmal der Wahrheit gemäß zeigte er den Menschen ihren total hilflosen und bedürftigen Zustand auf, und der Gnade gemäß war er gekommen, um sie aus ihrer Hilflosigkeit zu befreien und zu retten. Doch solche Rettung geschieht niemals gegen den Willen eines Menschen. Es gibt keine Rettung für solche, die es ablehnen, auf das Wort Gottes zu hören bzw. dem Evangelium zu gehorchen. Psalm 119, Vers 155, da heißt es, fern ist von den Gesetzlosen oder Gottlosen die Rettung, denn nach deinen Satzungen trachten sie nicht. Oder Hiob 21, Vers 14, und doch sprechen sie zu Gott, weiche von uns, und nach der Erkenntnis deiner Wege verlangen wir nicht. Um die einzelnen Teile dieser Verheißung zu erfüllen, dazu hatte ihn sein Gott ausgerüstet, wie es da heißt in diesem Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Und als Mensch in völliger Abhängigkeit von Gott redete und handelte er, ich sagte es schon. Doch nur wenige Menschen willigten während seines Dienstes bis auch heute dazu ein, dass sie durch ihn gesegnet werden konnten. Welch ein Verlust ist das bis heute für die allermeisten Menschen. In der Person des Herrn Jesus, damit kommen wir zu der Erfüllung der Verheißung der Gnade, in der Person des Herrn Jesus hatte Gott angefangen, in Gnade sich der gewaltigsten Probleme und Nöte anzunehmen, die die Menschheit seit dem Sündenfall betroffen hat. Jeder Mensch ist arm, gefangen, blind zerschlagen beziehungsweise ein gewalttätig Behandelter. Wenn wir hier von Armen lesen, dann geht es hier nicht um äußere Armut, vielmehr um die geistliche Armut. Wir als Menschen haben uns durch die Sünde um alles gebracht. Wir sind Bettler geworden, wir sind Arme geworden, wir sind arm in Bezug auf Gott. Und deswegen ist der Herr Jesus gekommen und wurde freiwillig arm, indem er unsere Sünden auf sich lud und für uns ins Gericht ging und die Strafe dafür trug. Und mit dem Ziel, damit wir reich würden in ihm. 2. Korinther 8, Vers 9. Die Gefangenen durch das Machtmittel der Sünde und des Todes hat der Teufel uns das ganze Leben hindurch geknechtet, durch Todesfurcht, gefangen gehalten und geknechtet. Hebräer 2, 14 und 15. Wir waren gefangen, wir könnten sagen, wie es in 2. Timotheus 2, 26 steht, gefangen im Fallstrick des Teufels, um seinen Willen zu tun. Auch Epheser 2, 1 folgende redet deutlich davon, dass der unerrettete, unerlöste Mensch völlig unter der Fuchtel des Satans steht, unter dem Geist der Gewalt der Luft. Er zwingt ihn, das zu tun, was er will. Der Jesus ist aber nun gekommen, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. 1. Johannes 3, 8. Um uns zu befreien, wie es auch in Hebräer 2, 15 steht. Da lese ich mal, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Wir kommen zu den Blinden. Von Natur aus sind wir alle geistlich sowas von blind, dass wir nicht erkennen, auf welchem Weg wir uns befinden, auf welchem Weg des Verderbens und des ewigen Untergangs. Der Gottlose meint sogar, wenn er das, was das Wort Gottes als Sünde bezeichnet, auslebt, das sei sein Leben, das sei Lebensqualität, meint er. Er ist halt unwissend, völlig unwissend in Bezug auf Gott. Also nur wenn Gott Licht gibt durch die Verkündigung des Wortes Gottes oder indem wir ein Zeugnis hören oder sehen von einem Gläubigen, nur dann können wir unsere Sündhaftigkeit und die Folgen davon erkennen. 2. Korinther 4, Vers 6, ich lese nach NEÜ. Denn der Gott, der einst aus der Finsternis Licht leuchten hieß bei der Schöpfung, hat das Licht auch in unseren Herzen aufstrahlen und uns die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen. Allerdings, das muss man auch sagen, bei vielen Menschen geht es nicht, ohne dass Gott sie durch schwerste Wege auf diese Sache vorbereitet. Solange bei den Menschen alles einigermaßen läuft, rufen sie nicht nach Gott, kein Gedanke an Gott. Wir kommen zu den zerschlagenen und die zerbrochenen Herzen sind, zu den gewalttätig Behandelten. Wir sind also infolge auch der Sünde in grenzenloses Leid, in Krankheit, in Elend gekommen. Wir sind innerlich völlig verbogen, verdreht, verkehrt. Manchen Menschen sieht man das sogar äußerlich an. An ihrem äußeren Chaos kannst du das Innere feststellen. Hier will also der Jesus verbinden, er will heilen, er will retten. Und das, was der Jesus hier gesagt hat, zitiert hat, das genau war der Zustand auch der Nazarener. Damit hatte der Herr Jesus sie gemeint. Auch sie gehörten zu den Armen, Gefangenen, Blinden, Zerschlagenen. Und sie hatten den Arzt bitter nötig. Das angenehme Jahr des Herrn, das der Jesus hier aufrief, kann übersetzt werden auch mit dem Gnadenjahr oder mit dem Jahr des Wohlgefallens des Herrn. Und darunter können wir das Zeitalter der Gnade verstehen. Dieses Jahr hatte mit und in ihm seinen Anfang genommen. Nachdem der Jesus nun das Vorlesen beendet hatte, das Buch zugerollt und es dem Diener zurückgegeben hatte, sprach er: Heute ist diese Schrift vor euren Augen, vor euren Ohren erfüllt. Der Jesus war bzw. ist die Erfüllung dieser Verheißung. Gleichzeitig war damit klar, er ist der verheißene Messias Gottes. Wir kommen zu Vers 22, 23. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet allerdings dieses Sprichwort zu mir sagen: Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Die Worte, die der Herr Jesus an diese Menschen gerichtet hatte, mussten von einer solchen Gnade gewesen sein, dass sie das zumindest im ersten Gang in Staunen versetzte, vielleicht sogar innerlich berührte. Aber spätestens nachdem sie ihre Logik wieder einschalten, wo sich bei ihnen das Fleisch wieder meldete, kamen sie darauf, dass sie ja hier einen der ihren, nämlich den Sohn Josefs, vor sich hatten, der sich auch noch erdreistete zu behaupten, diese alttestamentlichen Verheißungen seien in ihm erfüllt, und zwar heute, Vers 21. Das schien ihnen sehr unmöglich, ziemlich unmöglich. Eigentlich konnte doch nur Gott selbst solche Worte der Gnade aussprechen, beziehungsweise einem Sünder solch eine Gnade anbieten. Auf die Idee, dass sie hier den Sohn Gottes, den Messias, vor sich hatten, auf die Idee kamen sie nicht. Vielleicht schoben sie auch den Gedanken daran schon im Ansatz weit weg. Das dürfte nicht wahr sein. Ist das nicht auch ein Problem vieler Menschen heute, wenn sie durch die Verkündigung oder durch ein Zeugnis angesprochen worden sind? Sie erkennen sich selbst und ihre falschen Wege ein Stück weit im Licht Gottes. Und jetzt müssten sie ja eigentlich umkehren. Doch sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sie wollen in Wahrheit nicht ablassen von ihren Sünden. Jemand sagte mir mal an der Stelle, da müsste ich ja mein Leben ändern. Das wollte er nicht. Und so verwerfen sie dann alles Gute und Göttliche. Eine Ewigkeit lang werden solche Menschen in ihrer Seelennot sich selbst vielleicht große Vorwürfe machen, doch ihre Lage ist dann unabänderlich. Es gibt vereinzelt Menschen, auch heute, die sehr große Menschenkenntnis haben. Manchmal scheint es so, als könnten sie Gedanken lesen. Sie erkennen zum Beispiel wahre Absichten ihres Gegenüber zwischen den Zeilen des Gesagten, an der Mimik des Gegenüber oder sogar an der Körpersprache. Auch deshalb, weil sie vielleicht große Erfahrung mit Menschen haben, aber auch sie kommen schnell an ihre Grenzen. Was ich damit sagen will, beim Herrn Jesus war das ganz anders. Es gibt viele Stellen, nicht nur diese hier, in Vers 23 im Wort Gottes, die davon zeugen, dass der Jesus wirklich jedes Menschenherz genau kennt. Er kennt jeden Gedanken, jedes unausgesprochene Wort oder auch Gebet. Da gibt es ja auch Stellen drüber. Oder die tiefsten Geheimnisse der Menschen, die sonst keiner weiß. Absolut nichts ist vor ihm verborgen. Das sollte uns Ermutigung, aber auch Warnung zugleich sein. Wir sollten nicht versuchen, etwas vor ihm zu verbergen. Das ist absolut sinnlos. Wenn wir unser Versagen oder unsere Sünden vor Gott und auch wo nötig vor Menschen bekennen und ordnen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Ich persönlich habe noch nie erlebt, dass er mich irgendwie auflaufen ließ oder mich einer Blamage ausgesetzt hätte. Er hat sich immer zu mir gestellt, wenn ich so gehandelt habe. Natürlich, das muss ich auch sagen, blieben manche Folgen meiner falschen Handlungen und Sünden, die blieben mir nicht erspart. Manches musste ich auch auslöffeln. Aber wenn wir fortgesetzt an unseren Sünden festhalten und versuchen, sie zu verbergen, dann kann es schon passieren, dass der Jesus zulässt, dass wir auch vor Menschen bloßgestellt werden. Und selbst wenn wir da noch Buße tun, dann kann es sein, dass der Schaden groß ist für uns persönlich. Das kann sogar das Zeugnis der Gemeinde dann betreffen, negativ. Mit seiner Aussage nimmt er hier nicht die Reaktion der Menschen von Nazareth vorweg, könnte man meinen vielleicht. Ihre Entscheidung, ihre Reaktion, die stand ja schon fest in ihren Herzen. Der Jesus sprach hier nur aus, was in ihren Herzen war. Und mit ihrer Reaktion verwarfen sie ihn. Und das war die entscheidende Bruchstelle zwischen ihnen und ihm, die dem Sprichwort Arzt, heile dich selbst entsprechende ablehnende Antwort auf seine Worte der Gnade zeigte einmal ihren Unglauben und zum anderen ihren Hochmut bzw. ihre Überheblichkeit. Unglauben, weil sie nicht glaubten, dass er diese Zeichen in Kapernaum vollbracht hatte. Mit anderen Worten sagten sie, wir glauben dir nicht bezüglich der Dinge, die du in Kapernaum getan hast. Wir wollen die Wunder hier bei uns mit eigenen Augen sehen. Möglichst nochmal. Einen neuen Beweis. Und ihr Hochmut, weil sie sich nicht dazu stellten, dass sie auch Arme, Gefangene, Blinde und Zerschlagene waren. Sie meinten, sie hätten den Arzt nicht nötig. Wir bedürfen keinerlei Hilfe. Vielleicht brauchst du ja selbst Hilfe. Dann hilf dir doch selber. Arzt, heile sich selbst. Also nach dem Schema verhalten sich auch heute viele Menschen. Für viele Menschen ist der christliche Glaube nur oder vor allem etwas für alte, schwache, kranke, gescheiterte, gestrandete. Wer will schon dazu gehören? Dann gibt es Menschen, die denken und sagen sinngemäß, so schlecht bin ich doch nicht. Ich habe niemandem bisher in meinem Leben was Böses getan oder ähnlich. Eine nahe Verwandte brachte es mal so ähnlich zum Ausdruck. Für mich braucht keiner zu sterben. Und das Gerede, ständig von dieses Gerede, von diesem Blut, das kann ich auch nicht hören. Bleibt vielleicht die Frage, warum, wo doch der Jesus vorher schon wusste, was in den Herzen war, warum hat er sie dennoch so konfrontiert an der Stelle? Eine klare Antwort, meine ich, gibt das Wort Gottes selbst an einer Stelle von vielen. Johannes 15, 22, da heißt es, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Also er hat sie konfrontiert und überführt, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das gilt auch noch für uns heute, hat nicht aufgehört zu gelten. Auch wir haben den Menschen das Evangelium zu sagen, beziehungsweise Zeugnis zu geben oder Zeugnis zu sein, aus dem gleichen Grund. Wenige nur werden sich bekehren, die meisten werden den Herrn Jesus ablehnen und werden verloren gehen. Und selbst wenn ein Mensch niemals in seinem Leben etwas in direkter Form vom Evangelium hört, dann hat er immer noch die Schöpfung vor Augen und kann Gott an dem Gemachten erkennen. Römer 1, 20. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das ist der Grund. Wir kommen zu Vers 24. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt willkommen ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Diese Wahrheit von Vers 24, das hatte auch schon der Prophet Jeremia erfahren. Gott hatte ihm schon früh mitgeteilt, dass er von den Empfängern seine Botschaften abgelehnt, gehasst und verfolgt werden würde. Doch Gott würde ihn bewahren. Zunächst waren da nur Wortgefechte. Später wurden daraus Bedrohungen mit Todesstrafe und Tod. Wenn der Jesus hier nur nicht willkommen gewesen wäre, dann wäre es für ihn ein leichtes gewesen. Doch ihm begegneten ständig Widerstände, Bedrohungen bis hin zu Mordversuchen. Und am Ende stand sein Tod am Kreuz. So kann es auch grundsätzlich Dienern Gottes ergehen, wenn wir zum Beispiel an Familienangehörige und Bekannte denken, die uns ziemlich nahe stehen. Sie widerstehen manchmal der Wahrheit ziemlich hartnäckig. Ihre Ablehnung ist oft härter als bei Leuten, die uns nicht so nahe stehen. Trotzdem sind wir als Gläubige gefordert, oder wenn wir zum Glauben gekommen sind, und da gibt es auch viele Beispiele im Wort Gottes, dass wir zuerst in unserer näheren Umgebung Zeugnis zu sein haben. Zum Beispiel finden wir das bei dem vom Aussatz geheilten Matthäus 8 zum Beispiel, oder bei dem besessenen Gadarener, Markus 5, Vers 19. Es war eigentlich eine furchtbare Konsequenz, die der Jesus hier den Menschen von Nazareth ankündigte, nämlich die, mit anderen Worten, das Evangelium wird den Heiden gebracht werden. Und das kam in der Geschichte Israels, wie wir hier gelesen haben, schon in der Vergangenheit vor. Wir sehen es an dieser Witwe und an dem Naaman. Wegen dem Unglauben bei Gottes irdischem Volk. Deswegen geschah das. Deswegen gingen damals die Propheten Elia und Elisa zu den Heiden. Und dieses Verhalten der Menschen von Nazareth sollte ein, wie schon gesagt, typisches Verhaltensmuster für ganz Israel werden. Der Unglaube und die Ablehnung würde das ganze Volk vom Grundsatz kennzeichnen, bis auf wenige Ausnahmen. Vor allem die Führer des Volkes, Pharisäer, Schriftgelehrte, Sadduzäer, Hohepriester, brachten durch Neid und Eifersucht geleitet ihre Ablehnung die haarsträubendsten Argumente und Lügen hervor. Es dürfte einfach nicht sein, dass dieser der Messias ist. Bei dem blindgeborenen Johannes 9 finden wir weit mehr Glauben und Erkenntnis als bei ihnen. Er hatte erkannt, dass dieser, der Herr Jesus, der ihn geheilt hatte, von Gott gesandt war. Im Gegensatz zu ihnen. Das erinnert uns auch an eine Stelle in Apostelgeschichte 13, wo Paulus das Evangelium nach Antiochien bringt, an die Reaktion vieler Juden dort. Die waren nämlich total abweisend. Sie lehnten das Evangelium und damit den Herrn Jesus ab. Wir lesen einen zentralen Vers dort, sehr eindrücklichen Vers, Apostelgeschichte 13, 46. Da sagen Paulus und Barnabas, Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Wir sehen also, diese traurige Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und wir können auch darin eine Erfüllung, wer es nachlesen will, der Prophetie von Jesaja 6, Vers 9 bis 10 sehen. Sie wurde schon eigentlich zur Lebzeit von Jesaja wahr und erfüllt sich, wie gesagt, immer wieder in der Geschichte Israels. Wir kommen zu Vers 28. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Was ist das für ein Gegensatz, wenn wir lesen in Vers 22, wo sie im ersten Gang sich verwunderten, wo einige vielleicht beeindruckt waren, und dann der Vers 30, wo sie voller Wut sind und wollen den Herrn Jesus töten. Was war geschehen? Der Jesus hatte ihnen ihren eigenen Zustand vor die Augen gestellt. Sie hatten ihn aber als den Arzt abgelehnt. Stattdessen würden andere die göttlichen Segnungen empfangen. Und dass sich Gott in seiner Gnade jetzt zu den Heiden wenden würde, das hatte das Feuer wohl endgültig vollends entzündet. Wir sehen hier, wie die Kinder des Teufels ihrem Vorbild und Vater nacheifern, so wie auch hier die Nazarener. So trachteten sie dem Herrn Jesus nach dem Leben. Johannes 8,44: Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und Vater derselben. Vielleicht ein kleines Zeugnis. Ich hatte mal schon lange her mit einem etwas mehr religiösen Nachbarn eine Begegnung und habe ihm Zeugnis gegeben, ihm das Evangelium ein bisschen erklärt. Also ich kann nur sagen, der schaut mich seitdem bis heute kaum an. Geschweige denn, dass er mich grüßt. Manchmal gibt es Situationen, da kann er nicht anders, weil andere Leute dabei sind. Dann tut er es gezwungenermaßen. Vers 30 noch. Er aber ging durch ihre Mitte hindurch und ging hinweg. Also die Menschen konnten nicht mit dem Herrn Jesus machen, was sie wollten. Gott hatte ihnen Grenzen gesetzt, die sie nicht überschreiten durften. Immer wieder finden wir diese Grenzen ganz deutlich auch im Wort Gottes, Johannes 7,30 oder Johannes 8,20, wo es immer wieder heißt, seine Stunde war noch nicht gekommen. Niemand legte Hand an ihn. Niemand griff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Niemand durfte vor der Zeit Hand an den Sohn Gottes legen. Der Herr Jesus ließ hier sogar zu, dass sie ihn zur Stadt hinausstießen und ihn bis an den Rand des Berges führten, auf dem die Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Wohlwissend denke ich schon, dass seine Stunde noch nicht gekommen war. Als sie ihn den Berg hinabstürzen wollten, ging er durch ihre Mitte hinweg. Wir kommen zum Schluss. Kurze Zusammenfassung vielleicht. Also die Verkündigung in der Synagoge von Nazareth war eine der ersten Gnadenerweise Gottes durch den Herrn Jesus. Den Menschen in Israel war grundsätzlich nur bis jetzt das Gesetz vor Augen gestellt worden. Eigentlich sollten sie dadurch reif werden für die Verkündigung des Evangeliums. Wie wir lesen, glaube ich, im Galaterbrief steht das, glaube ich. Es soll ein Zuchtmeister sein auf Christus hin. Auch Johannes der Täufer hatte diesen Auftrag, das Volk vorzubereiten auf das Kommen des Messias, damit dieser dann dem Volk in Gnade begegnen könnte. Und wie nötig hatten diese Menschen die Gnade Gottes. Der Jesus hatte den Menschen von Nazareth quasi einen Spiegel vorgehalten. Und die Wahrheit über sie war, dass sie todkrank waren in ihren Sünden und damit rettungslos und hilflos verloren. Doch sie reagierten total negativ. Sie vertrugen die Wahrheit nicht. In ihrem Hochmut wollten sie ihren Zustand nicht anerkennen. Sie wollten sich absolut nicht mit dem Bild identifizieren, was ihnen der Jesus hier vorgehalten hatte. Es waren furchtbare Konsequenzen, die eine solche Reaktion seitens der Nazarener auf die ersten Gnadenerweise des Herrn Jesus nach sich ziehen würde. Es ist strittig unter Auslegern, ob der Jesus nach seiner Gegenwart hier überhaupt noch einmal nach Nazareth gekommen ist. Das Vorbild der Nazarener fand im ganzen Volk Nachahmer. Das Schlimmste für Israel war, dass das Evangelium jetzt in erster Linie an die Nationen adressiert wurde. Gott wandte sich grundsätzlich ab von seinem irdischen Volk Israel. Es wurde für die Dauer des Zeitalters der Gnade beiseite gesetzt. Vielleicht noch ein Wort an solche, die noch nicht mit Gott versöhnt sind. Steht dir auch vor Augen, dass du todkrank bist in seinen Sünden, dass du total hilfsbedürftig bist, verloren bist, dass du nach dem Tod keinen Platz beim Herrn Jesus haben wirst? und dass du die Ewigkeit fern von Gott sein wirst in Qual und Pein? Wie oft hast du dem Herrn Jesus die kalte Schulter gezeigt, nachdem er dir die Wahrheit über dich gezeigt hat? Auf der anderen Seite will er dich nicht mit der Wahrheit niederdrücken, sondern er will, dass du ihn als deinen Retter und Heiland annimmst und Herrn. Nur er kann dich vor der ewigen Strafe und Gottesferne retten. Wenn du angesprochen bist, so schiebe diese Entscheidung nicht hinaus. Du weißt nicht, ob du jemals noch einmal so angesprochen werden wirst. Niemals soll meinen, das meint auch übrigens dieser Nachbar mir gegenüber, er könnte sich noch kurz vor dem Tod für den Herrn Jesus, also in seinem Rentenalter, entscheiden. Nur wenn Gott, also das können wir aus dem Wort Gottes wirklich entnehmen, nur wenn Gott wirklich Licht in die Herzen sendet, nur dann haben wir eine Basis, wirklich zu erkennen überhaupt erstmal, dass wir Sünder sind und dann auch eine Basis, wirklich umzukehren zu ihm und ihn anzunehmen. Ich lese noch zum Schluss zwei Verse, 2. Korinther 5, 20, 21. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Amen. Ich bete noch. Kann, möge aufstehen. Herr, wir wollen dir jetzt danken von ganzem Herzen für dein Wort. Wir wollen dich loben und preisen, dass du es hier deutlich verkündigst. Auch den Nazarenern das deutlich gezeigt hast, wer sie waren. Und du kannst auch jedem Einzelnen von uns klar machen, wo er steht, wie er steht, vor dir auch. Ob er dich wirklich in seinem Herzen hat, ob er wirklich dir gehört, ob er wirklich Leben aus Gott hat. Herr, wirke du an den Herzen. Wirke du wirklich beständig, wirke du wirklich weiter. Herr, und bring du die Einzelnen wirklich in tiefe Unruhe. Lass sie nicht eher zum Frieden kommen, nicht eher, bis sie Frieden in dir gefunden haben. Wir bitten dich um Gnade und wir beten auch für diese kommende Woche um deine Gnade, um deinen Beistand. Wir bitten, dass du auch besonders die segnest, die jetzt in Herzeleid, in Not sind, in Krankheit sind, dass du auch mit ihnen besonders bist. Sie stärkst, sie segnest, sie tröstest, Herr Jesus, ihnen Rat gibst. Herr, du weißt auch, dass mancher auswegslos ist und nicht weiter weiß, auch bei schwerer Krankheit. Wir bitten, dass du auch da immer wieder gute Entscheidungen schenkst, Licht gibst, was jetzt werden soll, inwieweit hier Ärzte eingreifen sollen. Herr, wenn du nicht eingreifst, letztlich, da kann ein Arzt noch so gut sein, noch so viel Gutes tun und die größte Weisheit haben. Wenn du nicht dich dazu stellst, wird niemand heil. Und vor allen Dingen brauchen wir deinen Frieden bei alledem, Herr. Wir bitten, dass du das auch besonders schenkst in uns, dass wir allezeit Frieden im Herzen haben, egal wie unsere Lage ist, und dass du uns hilfst, ein Ja zu finden zu deinen Wegen und das zu deiner Ehre. Amen.